Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Tobi und ich heute ganz ungewohnt mal wieder allein zu zweit. Das hatten wir lange nicht und heute geht's rund um das Thema KI und was wir da bei der FME gerade machen und bei unseren Kunden erleben. Dim. Tobi, ich habe gerade schon so eingeleitet und du bist ja nun mal einer unserer KI-Experten. Was treibst du denn gerade so in dem Bereich? Was für Aktionen machst du da mit unseren Kunden? Was sind so die größten Fragen? Wir werden da heute mal die Folge drüber, über diese ganzen Aspekte mal eingehen, aber was ist so das spannendste Thema gerade da an der Stelle?
Boah, das ist schwer zu beantworten, weil es tatsächlich sehr viele Themen sind, die uns gerade rumtreiben. Das eine ist, was ich gerade sehr viel mache, sind KI-Workshops. Also mittlerweile, glaube ich, also ein bis zwei die Woche ungefähr, wo wir wirklich in Unternehmen gehen und am Anfang sozusagen erstmal erklären, wie funktioniert. Also das Ganze so ein bisschen entmystifizieren, weil also je nach Teilnehmerkreis kommen manche Leute damit hin und haben so ein bisschen Angst, dass der Terminator bald im Unternehmen loslegt und Jobs verloren gehen und so weiter. Also da geht es zum einen auch darum, ein bisschen die Ängste zu nehmen und einmal zu zeigen, was steckt eigentlich wirklich hinter dem Monster KI, das sozusagen jetzt in das Unternehmen kommen könnte. Und einfach so ein bisschen auch zu beruhigen, dass das Ganze am Ende höhere Mathematik und Statistik ist, aber nichts Verrückteres als das sozusagen. Ich meine, die Ergebnisse sind trotzdem erstaunlich, aber einfach auch mal zu zeigen, so ein Large Language Model ist am Ende des Tages halt Statistik und Mathematik und das Modell versteht zurzeit noch gar nicht so richtig, was, also es versteht Wörter in dem Sinne, dass es mathematisch sie abbilden kann, aber es ist zum Beispiel nicht in der Lage, quasi so einen kompletten roten Faden und den Masterplan zu entwickeln, die Welt zu vernichten, sondern wir haben quasi Texte, die quasi auf Basis von Statistik erstellt werden, was extrem gut funktioniert und immer manchmal überraschend schon gute Use Cases bildet, aber auch dieses Halluzinieren und so weiter, das zeigen wir im Kurs. Und die Teilnehmer lernen erstmal komplett so KI kennen als Werkzeug mit den Vor- und Nachteilen, die es einfach auch hat. Dann zeigen wir in der Regel so ein paar Tools, die, also uns begegnen hier hunderte von neuen KI-Tools, die jeden Monat da irgendwie veröffentlicht werden und die wir uns auch zum Teil halt anschauen. Und da gehen wir im Workshop dann auch durch, zeigen, was so gerade da ist. Und da auch bewusst den Sinn und den Unsinn, also auch die Tools, die jetzt vielleicht für den Alltag noch nicht so tauglich sind, aber einfach irgendwie verrückt sind und teilenswert, um halt auch so ein bisschen mal einfach mal die Bandbreite zu zeigen und Ideen zu generieren, weil der letzte Part des Workshops ist in der Regel, dass wir sozusagen mit den Mitarbeitern mal überlegen, wo könnte denn zukünftig vielleicht KI Veränderungen bringen und so weiter. Und das versuchen wir dann sozusagen zu entwickeln.
Und jetzt, also ich hatte letztens auch so ein Erlebnis, da haben wir VR in der Kombination mit KI auch gezeigt, in einem größeren Teilnehmerkreis. Und da waren echt immer noch Leute, und das hat mich echt umgehauen, immer noch Leute, die halt ChatGPT nicht ausprobiert haben. Jetzt sind wir natürlich irgendwie sehr IT-nah und affin und in unserer Bubble haben das alle ausprobiert irgendwie. Aber wie ist so deine Erfahrung, wenn du da in die unterschiedlichen Unternehmen gehst? Wie ist so der Wissensstand, ne? Also du hast gerade schon gesagt, es gibt scheinbar vor allem diese Vorstellung, das ist das Ominöse und es könnte ein Monster werden. Also es gibt da scheinbar auch Ängste, die damit verknüpft werden. Wie ist so deine Erfahrung, wenn du da mit unseren Kunden zusammentriffst?
Also zum einen ist es ist total unterschiedlich, wie die Unternehmen aufgestellt ist. Meine Feststellung ist, dass gerade kleinere Unternehmen, also so Mittelstand versus Konzern sozusagen, da die Zahl der Leute deutlich höher ist, die ChatGPT ausprobiert haben. Was ich
In
glaube auch
größeren Unternehmen oder in kleineren, das
in den kleineren ist
okay.
also die Bereitschaft oder auch die Durchdringung der Leute, die sich zumindest damit beschäftigt haben, deutlich höher. Wobei ich auch mittlerweile sagen muss, also das war vor einem Jahr noch so, dass du dann irgendwie, sag mal so, bei kleinen Unternehmen hast du so die Hälfte hat es schon mal ausprobiert, während im großen Unternehmen dann 10% waren. Jetzt ist es eher dazu gewechselt, dass du da, sag mal, den kleinen Unternehmen bis auf ein, zwei Ausnahmen im Workshop eigentlich fast alle ChatGPT zumindest mal benutzt haben. In größeren Konzernen sind es dann aber auch, also in größeren Unternehmen sind es dann trotzdem 70, 80%. Also wir haben quasi, sag ich mal, von dem, was ich jetzt erlebe, sozusagen bei den meisten Unternehmen, kann jeder was mit dem Begriff anfangen und die meisten haben auch zumindest mal die Chat-Oberfläche entweder privat oder auch im Berufskontext schon benutzt. Wobei, und das ist immer so der Punkt, wo ich dann manchmal so ein bisschen hibbelig werde vorher, so, ich will jetzt in der Gruppe ja auch irgendwie was Neues erzählen noch. Und da ist es tatsächlich so, dass der Anteil an Leuten, die aber den Pro-Account nutzen, also auch das GPT-4-Modell schon benutzt haben, der ist immer noch gering. Also ich würde mal sagen, so bei Mittelstandsunternehmen, also wie gesagt, meine Erfahrungswerte, würde ich sagen, sind es eher so 20, 30%, vielleicht ja, eher 20, 30%. Wir hatten auch schon mal in einem Kurs, das fand ich sehr beeindruckend, über die Hälfte, die den Plus-Account schon mal genutzt haben. Und bei den größeren Unternehmen ist es vielleicht eine Führungskraft oder so oder zwei. Also es ist noch deutlich niedriger, also je nach Unternehmen. Manche sind auch ein bisschen flinker noch aufgestellt, aber das ist so die Erfahrung. Und das ist für mich dann aber auch mal beruhigend, weil dann kann ich sozusagen den ganzen ChatGPT Plus Tanz führen
Ja.
mit, was ist der Code-Interpreter, wie baut man eigene GPT-Assistenten und so weiter, was ist der Vorteil davon und.
Also da vielleicht für alle, die zuhören und selber ChatGPT auch immer noch nicht ausprobiert haben, da ist mein persönlicher Tipp, Bing Chat, beziehungsweise heißt es inzwischen sogar Microsoft Copilot, ist für Android und iOS im App Store kostenlos. Und auch da kann man tatsächlich GPT-4, das Modell, muss man extra anschalten, aber kann man auch benutzen. Da kann man sich tatsächlich einfach mal wirklich runterladen, ausprobieren. Super easy. Und das ist auch das, was ich so im Alltag tatsächlich irgendwie am meisten benutze. Auch gerne den Image Creator und mit DALL-E 3 ist es inzwischen, genau, irgendwie ein paar Bilder erzeuge und die an meine Familie schicke. Aber genau, jetzt bist du schon gerade so ein bisschen auf ChatGPT und was das jetzt inzwischen mehr kann, da keine Ahnung, gefühlt liest man da ja wöchentlich irgendwelche neuen Ankündigungen, was da wieder Neues kommt. Was sind so da deine Highlights, die man da jetzt gerade kann? Du hast so ein paar ja gerade schon angerissen, aber vielleicht auch vor allem für Leute, die das so im Alltag, die jetzt vielleicht keine Hardcore-Anwender sind, vielleicht auch keine Coder sind, was gibt es da so, was man so im Alltag, in seinem Berufsalltag irgendwie nutzen kann?
Also, was ich vor allen Dingen halt sehr oder zunehmend schätze, sind halt wirklich diese eigenen GPTs. Gar nicht so sehr unter dem Aspekt, dass ich quasi Assistenten für andere Leute bauen will, sondern wirklich einfach gucke, wie kann ich meinen Alltag vereinfachen. Vielleicht zur Erklärung, also ich kann in ChatGPT halt einen eigenen Assistenten anlegen, der im Endeffekt nichts anderes ist als ein vorgegebenes Instruction Set. Das heißt, ich kann quasi schon mit hineingeben, wie sich dieser Assistent zu verhalten hat. Ich kann aber zusätzlich noch Dokumente bereitstellen, die sozusagen dann in dem Kontext auch verwendet werden können. Und dann für die Advanced, also da geht es dann Richtung Programmierung, ich kann sogar komplette Funktionen hinterlegen und kann auch entscheiden, ob der Bot zum Beispiel DALL-E nutzen sollte oder halt eben nicht. Und dadurch kann ich mir so verschiedene Assistenten für den Alltag bauen. Das eine kann zum Beispiel sein, wenn ich ein Produkt betreue und kriege öfter mal von Kollegen irgendwelche Anfragen, dann kann ich da sozusagen die wichtigsten Dokumentationen reinladen, die häufigsten Antworten auf Fragen direkt rein nehmen und den Assistenten einfach anweisen, ich kopiere in den Chat einfach E-Mails rein, schreibe bitte die korrekte Antwort und dann habe ich quasi eine Automatisierung für den Support, dass ich kriege eine Anfrage rein, kopiere die eins zu eins in die Chat-Oberfläche und der schreibt quasi für mich die fertige Antwort fertig, die ich dann rausschicken kann. Das kann man dann weiterspielen. Ein bisschen zum Beispiel macht sich ein Social Media Assistenten, wo ich dann quasi Fotos reinposte und er schreibt mir direkt den Posting-Text dazu oder stellt die richtigen Fragen, um das Posting zu erstellen und kann das sozusagen dann auch automatisch rausschicken. Und solche Automatisierungen sind natürlich irgendwie so Alltagshelfer, die man gebrauchen kann. Also ich habe eine Riesenliste von verschiedenen Assistenten sozusagen heutzutage. Und über diese Teamlizenz, das ist jetzt auch eine Neuerung, die ist jetzt gekommen, habe ich auch die Möglichkeit, diese Assistenten im Unternehmen halt auch zu teilen. Das heißt, das Unternehmen kann sich mittlerweile, und das ist glaube ich auch die gute Nachricht, während es vorher so war, selbst im GPT Plus Account wurde auf den Daten, die ich da reingegeben habe, trainiert. Das heißt, eigentlich durfte ich da gar keine Kundendaten reinwerfen. Es ist jetzt so, dass ich in dem neuen Teams-Account genau dieses Training nicht stattfindet. Und das kostet nur ein Fünfer mehr im Monat sozusagen pro Nutzer. Und dann wird es nicht für Trainingsdaten benutzt. Ich kann diese GPTs teilen und es gibt am Ende auch eine Rechnung und nicht für jeden Mitarbeiter eine, was die Abrechnung deutlich auch einfacher gestaltet, sage ich mal.
Ja, und
Und
dann ist es ja eigentlich mit den Daten, also das ist ja auch so ein Riesenthema und ich glaube auch ein großes Fragezeichen für viele, ne? Also da, ich glaube, da gibt es auch wieder alles, ne? Da gibt es die einen Nutzer, die da völlig unbedarft alles eingeben und gar nicht denen bewusst ist, dass die KI dadurch weiter lernt. Und dann die anderen, die da halt gar nichts eingeben, weil sie da irgendwie Vorbehalte haben und Sorgen haben, dass da irgendwas mit diesen Daten passiert und sie nicht so richtig wissen, was. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, also OpenAI gehört zu Microsoft. Das heißt, wenn ich etwas in mein Word eingebe, was ja auch in der Cloud liegt am Ende heutzutage, ist das eigentlich dasselbe, wie wenn ich das jetzt in so eine Lösung eingebe, die du gerade beschreibst mit dieser Teamlizenz, die dann unternehmensweit gilt.
ja, also es ist nicht ganz richtig, dass OpenAI zu Microsoft gehört. Also Microsoft ist einer der größten Investoren, aber
Okay.
OpenAI an sich ist einfach erstmal selbstständig sozusagen, auch wenn es da so einen Versuch der feindlichen Übernahme letztes Jahr gab, sage ich mal. Von daher ist es auch so, also auch mit deinem Bing-Trick sozusagen, also Microsoft übernimmt immer mit einem gewissen Abstand die Modelle, die OpenAI generiert und bringt sie in ihre, vielleicht je nach Standpunkt sozusagen, sichereren Umgebung. Und aber dadurch hinken die auch ein bisschen hinterher. Das heißt, also die Ergebnisse, die ich auf ChatGPT erhalte, sind, das ist zumindest das, was ich auch im Alltag sehe, besser als die zum Beispiel bei Bing Chat im Freien. Und auch die Möglichkeiten sind halt größer. Und selbst die Modelle, die ich dann zum Beispiel über Azure nutzen kann, die hinken meistens auch. Also wir haben meistens in OpenAI früher die Modelle, als wir sie bei Microsoft sehen. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch einfach, weil Microsoft da nochmal ein paar Mal drüber guckt und natürlich, weil es auch noch ein Transfer stattfindet in ein anderes Unternehmen, ist es einfach so. Von daher ist es für uns quasi, also ich bin ja meistens auch an der Prototypenfront, das heißt, ich habe nicht so sehr dieses Datenschutzproblem, aber eher dieses Zeigen, was es Neues gibt, Problem. Und deswegen bin ich dann natürlich auch eher im OpenAI-Account. Aber was das Spannende jetzt ist, es ist jetzt auch so, dass man in der Teamlizenz jetzt auch eine AVV mit OpenAI quasi abschließen kann. Das heißt, diese ganzen Datenschutzthematiken kann man zumindest auf dem, also am Ende ist es trotzdem mal so die Frage, traue ich dem Unternehmen und wie bewerte ich das? Rein formal kann man jetzt sozusagen auch diese ganzen DSGVO-Hausaufgaben dort machen, was jetzt auch schon mal ein Riesenschritt ist. Also eigentlich ist es zumindest auf der Business-Seite eine krasse Änderung, weil vorher konnte man halt ChatGPT eigentlich gar nicht einsetzen und jetzt gibt es zumindest einen Weg, wie das theoretisch geht.
Ja, okay. Aber ist das dann etwas, was in deinen Workshops dann auch immer wieder Thema ist, wie man dann mit den Daten da umgeht und Unternehmensrichtlinien vielleicht zu erstellen? Also ist das eine große Frage oder ist das im Moment eher noch wirklich dieser Stand, wir probieren es jetzt mal aus und gucken mal, was die Zukunft bringt?
Nee, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil zum einen, also es gibt verschiedene Aspekte von dem Ganzen. Das eine ist es gibt einen Schulungsbedarf in den Unternehmen. Also was wir erleben ist halt, und das sieht man ja auch in den Workshops, die Workshops sind ja meistens der erste Versuch vom Unternehmen, das Ganze in Anführungsstrichen professionell anzugehen. Die Leute kommen aber rein und haben, wie gesagt, teilweise bis zu 80, 90% schon ChatGPT benutzt. Das bedeutet, sie haben es auch im Berufsalltag benutzt. Sprich, wir haben in vielen Unternehmen auch dieses fehlende Wissen zum Thema Datenschutz, da gab es einen Abfluss von Unternehmensdaten in ChatGPT und Co. und so weiter. Und also da lange Zeit das quasi komplett nicht reguliert war oder nicht geklärt war, was damit ist, haben viele Mitarbeiter auch aus Interesse einfach erstmal angefangen, aber ohne diesen schulischen Hintergrund. Und das heißt, wir haben jetzt zum einen das Problem, dass wir in Unternehmen so ein bisschen die Leute wieder einfangen müssen und sozusagen den Datenschutz- und Compliance-konformen Umgang mit diesen ganzen KI-Geschichten beizubringen und das ist extrem wichtig. Zum anderen ist es aber auch so, dass sich gezeigt hat, da gibt es verschiedenste Untersuchungen, dass ich zum einen mit ChatGPT, also vor allen Dingen mit ChatGPT, einen extremen Performance-Gewinn machen kann, wenn ich weiß, wie ich es benutzen soll. Zum anderen ist es aber so, wenn ich dieses Wissen nicht habe, also ChatGPT für Dinge nutze, für die es eigentlich nicht gedacht ist, dann habe ich auch einen Verlust von Effizienz. Das heißt, zum einen gibt es einen riesen Schulungsbedarf, was die Anwendung angeht. Wie nutze ich diese KI-Modelle sinnvoll? Dann dieses ganze Thema Halluzinieren, fehlerhafte Informationen. Das Thema Datenschutz ist ein riesiges. Dann gibt es verschiedene neue Angriffsszenarien, die sozusagen durch KI jetzt entstehen, weil auch Scammer und Co. andere Möglichkeiten heute haben. Und auch das muss halt irgendwie berücksichtigt werden. Und ein Teil ist natürlich auch das Thema Ethik so ein bisschen, ne? Was macht jetzt KI im Unternehmen? Was bedeutet, also die Modelle sind ja jetzt auch nicht perfekt objektiv entwickelt, auch wenn OpenAI es versucht, immer mehr dahin zu bringen, sozusagen. Aber es ist einfach auf allgemeinen Daten trainiert und ChatGPT entwickelt, sucht einfach nur das nächste statistisch sinnvolle Wort, sozusagen. Also, was da rauskommt, ist nicht frei von irgendwelchen Vorurteilen und anderen Geschichten. Ne? Und das auch nochmal so mitzugeben, nicht unreflektiert die Dinge zu übernehmen, das ist auch noch ein Riesenthema, weil man gerade in einem Computer meistens so eine gewisse Korrektheit der Antworten zumisst, einfach, also gerade auch bei mathematischen Formeln und so weiter. Und am Ende nutzt man aber halt ein Large Language Model, das auf Sprache trainiert ist. Und da gibt es dann teilweise so glaubwürdige Antworten, die aber völlig falsch sind. Und
Da haben wir ja tatsächlich vor einem Jahr schon drüber gesprochen. Das war, glaube ich, so die ersten Podcast-Folgen tatsächlich, die wir aufgenommen haben, wir ja schon direkt über ChatGPT gesprochen und über den Quatsch, der da manchmal rauskam und Faszination, was da aber schon Cooles rauskommt. Vielleicht kannst du einen Aspekt nochmal ein bisschen näher beleuchten, weil bei den meisten Punkten, glaube ich, kann sich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen. Aber diese Halluzinationen, wie muss ich mir das genau vorstellen? Also wie entstehen die? Wie kann ich die vielleicht sogar erkennen? Und was sind das so für Probleme, die in dem Zusammenhang bestehen?
Ja, das Erkennen ist so ein bisschen das Gemeine, weil wenn man sich vorstellt, was eigentlich passiert ist, ja sozusagen, für das Modell wurden massenhaft Texte aus dem Internet gelesen, die irgendwo standen. Das heißt, wir haben zum einen im Input ja noch nicht mal eine Validierung gehabt, was stand da eigentlich drin. Und das führt natürlich, also, und dann versucht das Modell halt quasi einfach nur zu erraten, was ist statistisch das Sinnvollste, was ich jetzt sagen kann. Und da ChatGPT quasi auch darauf trainiert wurde, möglichst schöne Dialoge zu machen. Das ist ja ein Fokus, was es auch hat, versucht halt auch um jeden Preis irgendwie die Fragen zu beantworten. Ein schönes Beispiel gibt es, was uns im Umfeld auch mal passiert ist, wo wir einfach mal, also man probiert es ja aus und versucht mal zum Beispiel Angebote zu schreiben. Haben wir für ein Produkt ein Angebot abgegeben und haben das dann nochmal von Experten prüfen lassen. Und ein Experte hat drüber geguckt und hat gesagt: Mensch, genial, sehr gut geschriebenes Angebot. Vor allen Dingen, was ich richtig brillant finde, und das wusste ich noch gar nicht, die zwei Features, die wir uns als Community schon ewig wünschen, das haben die ja scheinbar jetzt umgesetzt, weil da stand quasi im Angebot mit drin. Und da hat ChatGPT, also im Nachhinein haben wir das halt nachgeschlagen und die Funktion gab es halt wirklich noch nicht. Aber ChatGPT hat quasi in den Foren diese Wünsche gelesen, dass es diese beiden Features irgendwann mal geben sollte. Und die wurden quasi auch in einem Detailgrad ausformuliert von den Community-Leuten, dass ChatGPT eine perfekte Erklärung für diese Funktion abgeben konnte, aber halt genau ein wichtiges Detail weggelassen hat, nämlich, dass es dieses Feature gar nicht gibt. Das heißt, selbst Experten haben es erstmal gelesen, gesagt, formal ist das richtig gut. Und ich meine, wer kennt schon jede Funktion auswendig von so einem Tool? Gerade wenn nicht oft, also selbst denen geht es dann so, also, ach stimmt, da haben wir lange drüber geredet, cool, dann haben die das jetzt eingebaut und dann wird das gar nicht mehr in Frage gestellt dann, ne? Und im schlimmsten Fall gibt man dann ein Angebot ab für einen Preis und stellt dann fest, dass so zwei wichtige Sachen, die man angeboten hat, einfach gar nicht umsetzbar sind. Und dann muss man sich halt irgendwie aus der Nummer wieder rausretten. Und das ist halt so ein Beispiel für die Halluzination. Das heißt, gerade, also es ist sehr häufig so, dass, also, dass er aus dem Kontext gerissen dann halt auch Dinge verwechselt. Es kann sein, dass er dann irgendwie ein Feature aus einem anderen Tool da reinbringt und so weiter, weil es halt in dem Kontext oft genug gefallen ist und dann wird es quasi rein halluziniert und das macht es natürlich dann sehr gefährlich. Vor allen Dingen, weil die Sätze halt perfekt geschrieben sind. Also man liest das und erträgt einem halt Unwahrheiten mit einer solchen Confidence, also mit so einer solchen Überzeugung vor, dass das, man das gar nicht auf den ersten Blick und auch auf den zweiten manchmal nicht sehen kann.
Ja, okay. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Tools und Themen rund um KI als ChatGPT. Was ist da gerade hot?
Was da hot ist. Also ich kann erstmal sprechen, was bei uns hot ist und was häufig auch bei den Workshops rauskommt. Also wir sind ja nicht nur die Workshops sozusagen, sondern
Ja.
hinter uns steht, also wir haben ja sogar über mehrere Abteilungen hinweg. Also KI zieht sich ja bei uns durch alle Abteilungen, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht nur so, dass unsere Business Unit jetzt KI macht, sondern es findet eigentlich überall statt. Also auch schon seit längerem. Wir brauchen ja nur beim BI-Team gucken, die ja schon immer schon Sentimentanalysen gemacht haben. Und jetzt diese ganze Microsoft Office Unit bei uns, die beschäftigt sich natürlich sehr stark mit Microsoft Copilot, also ne, Microsoft-Integration von, sind wir wieder ein bisschen bei GPT, aber wie das in die Office-Produkte reinkommt, was auch super spannend ist. Dann gibt es sozusagen, unsere Historie kommt ja aus dem Dokumentenmanagement, also gerade OpenText und Co. Frag mich dazu nichts, da kenne ich mich nicht so doll aus, weil ich kenne die Kollegen, die damit arbeiten und das ist ja auch so ein bisschen meine Aufgabe, da auch so ein bisschen die Verbindung zu knüpfen. Und dort ist es natürlich so, wir haben zig hunderte von Dokumente, die im Unternehmen halt irgendwie herrschen. Und das viel Spannendere, was für mich auch rausgekommen ist, halt durch die Entwicklung von diesem GPT, ist halt das Konzept der sogenannten Embeddings. Ich will gar nicht so tief einsteigen in die Technik jetzt, aber wir haben erstmal die Situation, dass wir quasi mathematisch den Inhalt eines Textes repräsentieren können und dann sozusagen die Annäherung zu anderen Texten quasi sehen. Das heißt, wir können plötzlich den Computer bitten, quasi die Texte zu lesen und wir können Suchen ganz anders aufbauen, weil Synonyme und Co. Nicht mehr manuell gepflegt werden müssen, sondern einfach mathematisch jetzt quasi berechnet werden. Das führt dazu, dass wir quasi, und es gibt verschiedene Projekte bei uns, wo wir das machen, dass man wirklich, um das Halluzinieren auch zu beschränken, dass man sozusagen, es nennt sich dann RAG, Retrieval Augmented Generation. Das heißt, ich kann quasi, wenn ich eine Frage stelle an ChatGPT, kann ich vorher eine Suche durchführen. Die liefert dann halt die besten Treffer aus verschiedensten Dokumenten zurück und dann können wir quasi das Large Language Model anweisen, auf Basis diesen Dokumenten die Antworten zu generieren. Das heißt, ich habe zum einen den Vorteil, dass das Halluzinieren ein bisschen beschränkt wird, weil im direkten Kontext die korrekte Antwort steht. Zum anderen kann ich mit einer Bestimmtheit sagen, wenn ich keine Ahnung habe, das heißt ChatGPT, also in dem Fall, wenn man keine Ahnung hat, baut das Large Language Model meistens trotzdem eine Antwort. Wenn ich dann aber in dem Fall gleich den Prozess cutte und sage, es gibt keine Antwort, dann haben wir dieses, dann weichen wir dort dem Halluzinieren aus. was die Qualität der Antworten signifikant erhöht. Und das Dritte ist, wir können Quellen anzeigen. Wir können also wirklich sagen, an der Stelle steht das Ganze. Das heißt, ich kann nach der Antwort von dem Large Language Model, die sicherlich dann irgendwie sehr hilfreich ist, kann ich auf die Quellen eingehen und gucken, woran liegt das. Und das ist ein ganz großes Feld, was wir gerade aufmachen, wo auch von den Herstellern teilweise eigene Lösungen kommen. Wir aber auch gucken, können wir nicht, weil die meisten Kunden haben nicht nur einen Dokumententopf, leider, sondern ganz viele. Und wo wir einfach auch gucken, kriegen wir die ganzen Quellen zusammen. Und da hilft unter anderem uns auch das Migration Center, das wir als eigenes Produkt haben, das halt seit eh und je aus verschiedenen Datentöpfen Daten woanders hin migrieren kann. Unser Ziel ist halt, aus Datentöpfen sozusagen in das KI-Gehirn zu migrieren.
Ja, als du hast das jetzt schon zweimal mit den oder schon zweimal habe ich das jetzt gerade gedacht, als du es gerade mit den Quellen genannt hast, ne, und dass man ja auch jetzt immer noch an diesem Status ist, dass man jetzt ChatGPT so hinterfragen muss oder die Antworten, die da so rauskommen, das war bei uns, weiß nicht, wie das bei euch damals war, in der Schulzeit ging das irgendwie mit Wikipedia los, da wurde immer gesagt, aber recherchiert nicht bei Wikipedia irgendwie für euer Referat. So, das hat sich dann irgendwann schon verändert, dann war es dann während des Studiums hieß es dann, okay, ihr könnt bei Wikipedia irgendwie recherchieren, aber ihr müsst halt, dürft Wikipedia nicht als Quelle angeben, sondern die Quellen, die bei Wikipedia genannt sind, die müsst ihr dann halt euch irgendwie angucken und
Ja.
das können dann vernünftige Quellen sein. Und das ist ja, das habe ich jetzt schon mehrfach irgendwie erlebt, ne, dass man halt, also dann gab es irgendwann gab es halt Google, das war irgendwie so ein Durchbruch, was irgendwie Suche angeht. Und in diese Kategorie packe ich das jetzt auch gerade. Man musste halt auch lernen zu googeln, man musste lernen, mit Wikipedia umzugehen und jetzt muss man halt irgendwie das lernen. Aber auch das Tool muss sich natürlich dahin entwickeln, dass ich genau diese Möglichkeit habe, dann so eine Information auch zu verifizieren, ne, und das einordnen kann. Und das ist natürlich total spannend, wenn man das jetzt
Ja.
mit unternehmensinternen Dokumenten so machen kann, dass man dann auch sagt, okay, jetzt gibt es dafür keine Antwort. Dann weiß ich aber auch, wenn diese Antwort, das ist ja dann auch das, was letztendlich Suchmaschinen und Co. auch machen, ja, wenn bei Wikipedia halt, weiß ich nicht, 100 Mal irgendein Artikel gesucht wurde und keiner dazu geschrieben wurde, dann wird ja irgendwo getaggt, hey, hier, liebe Autoren, schreibt doch dazu dem Thema mal einen Artikel. Und so ist das ja natürlich dann an der Stelle auch. Das heißt, Fragen, die oft gestellt werden und wo es keine adäquate Antwort gibt, die kann ich dann aber auch befüllen.
Ja, richtig, genau. Also das schlägt fast noch die Brücke in den dritten Bereich von uns, da gehe ich gerne gleich auch nochmal drauf ein. Aber also gerade Unternehmen, die es länger gibt, ist, sag mal so, gibt es eine Menge Dokumente. Und das ist so, jetzt wird auch nochmal sichtbar, wie wichtig einfach das Thema Dokumentenmanagement ist und auch diese Struktur von dem Ganzen. Also es ist immer dieses Thema Garbage in, Garbage out. Also meine KI wird nur so gut sein, wie die Datenqualität, die ich da zum Trainieren, also zum Hinzufügen, zur Verfügung habe. Und da merkt man dann halt auch, dass es sehr viele Hausaufgaben gibt, wenn man dann feststellt, so, es sind eine Menge Dokumente, die teilweise auch im Widerspruch stehen. Das gibt es halt auch. Also veraltete Versionen, die aber trotzdem noch eingecheckt und als aktiv markiert sind, weil kaum einer hat im Unternehmen alle Dokumente noch im Blick und so weiter. Das Spannende ist natürlich jetzt, wo quasi so ein künstlicher Mitarbeiter die Dokumente immer hervorholt und also so ein bisschen auch dann sind die Widersprüche zum einen ein bisschen sichtbarer und zum anderen, wie du halt sagst, kann man so einen Moderationsprozess davor schalten. Also wir sehen, welche Dokumente werden oft abgerufen, wo gibt es vielleicht auch Widersprüche, aber wir auch gerne dann sozusagen das Ergebnis auch bewerten lassen. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder hat das Falsche gefunden oder er hat das Widersprüchliches gefunden. Und in beiden Fällen wird das Ganze halt sichtbarer. Man deckt auf, wo fehlen Dokumente, wie du es halt auch gesagt hast. Und ganz spannend ist es dann sozusagen, wenn es gar nicht, also im Unternehmen ist das schon eine spannende Geschichte, aber auch im Kundensupport. Und da sind wir ja seit letztem Jahr jetzt sozusagen der deutsche Partner für LivePerson, wo es, wenn es wirklich darum geht, Kundenkontakte zu verwalten. Und das ist halt so ein Omnichannel Contact Center, wo von allen Bereichen, also E-Mail, WhatsApp, von der Website und so weiter, die Kundenanfragen reinkommen, dann von Menschen bearbeitet werden könnten. Und was das Spannende ist, an der Stelle dockt KI halt auch ein, weil ich muss eine Frage nicht zum fünften Mal neu beantworten, sondern da ist es so, die KI lernt mit und kann sozusagen dann, und das ist noch das nächste gute Ding. Wir haben es ja gerade gesehen, letzte Woche ging irgendwie ein großer Spediteur durch die Presse, dass der Chatbot auf der Webseite das Unternehmen beleidigt hat. Und das ist nämlich das andere Problem, wenn ich GPT quasi komplett an den Kunden freigebe, dass man mit dem ganz normal reden kann. Also der Vorteil ist, er findet zu allem was zu sagen. Der Nachteil ist, er sagt halt auch Sachen, die ich vielleicht nicht sagen will. Und da ist natürlich vorteilhaft, wenn wir quasi den Prozess wie LivePerson dazwischen schalten, weil zum einen ist es so, also man kann Chatbots machen, machen die aber vordefinierte Dialoge dann abspielen. Das heißt, die können nicht halluzinieren und irgendwas erzählen, was nicht im Sinne des Unternehmens ist. Und zum anderen ist es so, wenn es automatisch, also mit GenAI Antworten generiert, dann wird das vorher nochmal einem Agenten zur Verfügung gestellt. Das ist zumindest Best Practice und der sendet das Ding erst raus. Das heißt, wir haben als aber Mitarbeiter, die früher Texte und Antworten tippen mussten, so im Chat, die kriegen jetzt so einen Co-Piloten an die Seite, der quasi fast alles vorschreibt und auch Tipps gibt und selber in diesem Prozess immer besser wird. Gleichzeitig haben wir aber den Menschen, der auch noch drauf guckt und nicht einfach alles unreflektiert raushaut. Das heißt, im besten Fall gibt es dann weniger Beleidigungen von irgendwelchen Kunden.
Ja, spannend. Also gerade das ist ja auch so ein Riesenthema heutzutage, ne? Dass man so viele Kontaktmöglichkeiten irgendwie hat und auch bieten will. Also wenn ich mir das in meinem privaten, also auf dem Handy allein schon, wie viele Apps ich da habe, um mit irgendwem, also ob es jetzt Unternehmen oder Privatkontakt ist, in Kontakt zu treten, ne?
Ja.
Allein schon, also gibt es ja nicht mehr nur WhatsApp, sondern muss ja dann noch Signal und hier und dann hast du noch für die Gruppe hast du noch wieder das und dann die Social Media und dann und ja, die Unternehmen wollen ja auch da präsent sein und das heißt, ich muss das auch irgendwo wieder kanalisieren und
Genau.
meine Leute am besten, die dafür die Experten sind, darauf zu antworten, das an einer Stelle wieder bieten. Ne? Das wissen wir auch aus unserem Arbeitsalltag. Selbst im Beruf haben wir verschiedene Kommunikationstools. Mit dem einen Team haben wir ein Slack, mit dem nächsten haben wir ein Teams-Team und dann am besten noch verschiedene Teams-Instanzen.
Ja.
Also das ist ja auch ein Wahnsinn. Also von
Genau,
daher.
und da im Kundensupport zum Beispiel ist bei LivePerson halt auch, die haben die Funktion, dass ich sozusagen auch über einen Kanal reinkomme und über einen anderen weitermache. Ne? Also ich kann über Telefonhotline reinkommen, dann wird das Gespräch zum Beispiel an WhatsApp weitergeleitet, dann spreche ich mit dem und wenn ich dann aber, was ich in der App weiterrede, dann kann ich den Dialog sozusagen dort fortführen. Ich habe zum anderen halt, wenn dann wieder Menschen involviert sind, das sind meistens nicht die gleichen Personen, ich habe automatisch so eine KI-Zusammenfassung der bereits vorhandenen Gespräche. Das heißt, ich kann mir sehr schnell einen Überblick verschaffen, was bis jetzt mit dem Kunden passiert ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, sozusagen in diese Chat-Oberfläche für die Service-Mitarbeiter, die quasi den Kundensupport machen, halt auch noch verschiedene Informationen bereitzustellen. Also zum Beispiel aus dem CRM-System, was macht der Kunde eigentlich, wo kommt er her, was für Produkte nutzt er und so weiter, um so ein bisschen auch weiter einzugrenzen, welche Hilfe kriegt er. Und auch natürlich dann auch die KIs wieder zu füttern, weil je kleiner sozusagen der mögliche Antwortraum für die KI-Modelle, also für GenAI sind, desto weniger wird das auch in die falsche Richtung halluziniert. So, ne? Also das sind alles so Dinge, die wir tun, sozusagen, um die Qualität der Antwort nochmal deutlich zu erhöhen.
Ja, spannend. Jetzt hast du ja am Anfang mal so ein bisschen aufgemacht, ne? Wir sind gerade sehr aktiv dabei, diese Bedürfnisse, die wir einfach sehen, dass das Unternehmen sich jetzt damit beschäftigt haben oder einzelne Mitarbeiter aus dem Unternehmen und jetzt wollen sie gucken, wie komme ich da irgendwie tiefer rein. Da stehen wir als Experten mit Rat und Tat zur Seite. Einerseits dann mit eben so Workshops, wo man einfach mal so ein bisschen exploriert. Was sind denn dann so die nächsten Schritte, die man dann geht? Also ich meine, jetzt hat man das irgendwie ausprobiert, hat auch so ein bisschen erkannt, was ist möglich. Wie geht's denn dann weiter?
Also wir machen in der Regel, also unser Modell ist sozusagen, den Kunden auch dann vollumfänglich zu begleiten. Das heißt, es fängt an mit diesem Workshop, wo im besten Fall halt auch Dinge rauskommen, die halt quasi das Unternehmen in das Thema KI reinführen und genau diese Mehrwerte auch integrieren, weil das ist auch der Hauptgrund, warum man sich damit beschäftigt. Und da ist zum einen so, dass wir feststellen, dass wir die Mitarbeiter laufend irgendwie auch abholen wollen. Das heißt, wir begleiten einmal so den ganzen Change sozusagen vom Unternehmen zum datengetriebenen KI-unterstützten Unternehmen sozusagen. Und da müssen viele Mitarbeiter abgeholt werden, auch Ängste abgebaut werden und so weiter. Das ist dann also gar nicht so sehr irgendwie eine technische Arbeit, die wir da machen, sondern einfach Moderation und Befähigung sozusagen. Das ist eine Sache, die wir machen. Dann ist unser Ziel gar nicht, dass wir nachher irgendwie alle KI-Projekte unserer Kunden irgendwie ausführen. Das schaffen wir einfach aufgrund unserer Größe auch dann irgendwann gar nicht, sondern und dafür bewegt sich der Markt auch zu schnell. Das heißt, was wir dann versuchen, ist meistens so ein gemeinsames Team aufzustellen von Leuten der FME sozusagen, plus halt Leuten vom Kunden, die dann die Projekte im Unternehmen umsetzen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen haben wir einen Wissenstransfer. Kann man jetzt also von FME-Seite halten, was man will, aber das ist schon unser Ansatz mit dem You Love to Work With, dass wir nicht sozusagen so ein Vendor-Lock sorgen, dass du halt ohne uns nicht weiterarbeiten kannst und irgendwann komplett von uns abhängig bist, sondern wir machen wirklich innerhalb dieser Teams auch Knowledge Transfer, einmal zumal das Unternehmenswissen zu uns und auf der anderen Seite das KI-Wissen zum Kunden, sodass dieses Team quasi zusammen diese ganzen KI-Projekte wuppt. Das hat mehrere Vorteile. Wie gesagt, der Wissenstransfer ist einer. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir sehr viel einfacher in die Kundeninfrastruktur reinkommen, weil wir halt sozusagen fähige Leute im Team haben, die sozusagen die internen Tools kennen und die Akzeptanz ist viel niedriger und also die Akzeptanz ist viel höher so. Und dadurch machen wir viel mehr Meta pro Woche. Und das ist bei einem Thema wie KI, das extrem schnelllebig gerade ist, ist die Geschwindigkeit auch sehr entscheidend. Und deswegen ist uns eher wichtiger, dass jede Hürde und jede Brücke und jeden Stein, über den wir stolpern könnten, aus dem Weg zu räumen, als jetzt irgendwie das Wissen zu bunkern und so weiter. Ich meine, das ist auch alles frei verfügbar. Wir haben ja jetzt auch nicht viel davon erfunden. Und von daher ist es eher wichtiger, Leute aufzuschlauen und als Team so gemeinsam mit dem Kunden halt diese Fortschritte zu erzielen.
Und letztendlich sind ja da viele Themen, die auch dann in deinen Workshops angesprochen werden, die gerade im Unternehmen irgendwie gelöst werden müssen. Wahrscheinlich auch Sachen, die wir früher auch schon gehört haben und gelöst haben, dann eben nicht mit KI, sondern vielleicht mit anderen Sachen. Und was ich da immer mal wieder so in Gesprächen mit dir und anderen Kollegen auch raushöre, ist da, also das eine ist, man will sich zukunftssicher machen. Das ist so ein bisschen der Antrieb, glaube ich, ne? Das ist ja bei vielen Digital oder bei den meisten Digitalisierungsthemen so. Man will sich zukunftssicher aufstellen, Prozesse vielleicht verschlanken, irgendwie Geld und Zeit sparen, um den Mitarbeitern zu ermöglichen, sich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren. Und dabei spielen ja immer wieder auch Daten eine ganz große Rolle, ne? Also das weiß man irgendwie. Eine Zeit lang wurde davon gesprochen, Daten sind das neue Öl, ne? Und man weiß einfach, aus den Daten kann man sehr viel rausziehen, aber das kann man ja auch nur, wenn sie auch verfügbar sind, ne? Was sind da so die Herausforderungen, die du da so siehst?
Es sind die Klassiker, ne? Man muss einige Silos wieder auflösen. Es ist vieles nicht strukturiert. Also, ich meine, man kennt es ja selber, ne? Wie viel Protokolle schreibt man, also hat man wirklich geschrieben oder wie gut waren die Protokolle, die man zu irgendwelchen Meetings geschrieben hat? Hat man sie an der richtigen Stelle abgelegt? Also, es gibt so Untersuchungen, dass wir in Deutschland teilweise 1 bis 2 Stunden am Tag mit Suchen von Informationen verbringen. Und da ist halt natürlich ein Riesenpotenzial da, vielleicht auch gemeinsam mit der KI so mal in den Datenkeller zu gehen und einfach mal ein bisschen aufzuräumen. Und das sind so die Hausaufgaben, die man vorher auch schon hatte, aber viel manuell machen musste. Also Stichwort Labeln von Dokumenten oder richtig zuordnen und so weiter. Und wie gesagt, da gibt es jetzt halt KI-Unterstützung, was ganz gut ist. Aber es ist klar, also die Arbeit hat sich nicht krass verändert. Man hat nur jetzt mehr Möglichkeiten, einen Helfer an die Seite zu bekommen. Und da müssen wir halt auch viel ausprobieren, wo funktioniert der Helfer und wo richtet er auch wieder neuen Schaden an, sozusagen. Ne? Also und deswegen ist es auch meiner Meinung nach so wichtig, dass wir direkt mit Wissensträgern von den Kunden zusammenarbeiten und nicht erst bei Übergabe, sondern viel früher, weil für uns mag das sozusagen als Fach, also ich will nicht sagen Fach komplett fremd, aber domänenfremd. Sieht das vielleicht auf den ersten Blick gut aus, ähnlich, ne, wie das Beispiel vorhin mit dem Angebot. Aber da muss trotzdem nochmal jemand drüber gucken vom Unternehmen und einfach sagen, okay, jetzt geht das in die richtige Richtung. Und gerade dieses gemeinsame Sparring zu dritt sozusagen, wir, der Kunde und KI, das ist nachher, glaube ich, das Wertvolle. Und das gilt es halt auch zu stärken und zu schärfen.
Ja, mein Eindruck ist ja da auch, dass gerade dieser ganzheitliche Ansatz dann auch nochmal ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet, ne? Dass man nicht nur eine technische Lösung irgendwie umsetzt, sondern man guckt sich das Ganze erstmal an und schaut irgendwie, also weil am Ende gehört zu jedem Digitalisierungsprojekt ja auch immer der Mensch irgendwie, der da mittendrin steht, das Tool irgendwie benutzen muss, den neuen Prozess leben muss, damit es am Ende auch funktioniert, ne? Also das heißt, das ist dieses ganze so Thema Enablement, und alle im Prozess auch irgendwie mit zu beteiligen, irgendwie nach ihren Möglichkeiten. Und ja, also kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen beleuchten, was du da für Themen siehst in diesem ganzheitlichen Konzept?
Ja, zum einen erstmal noch, was ich wichtig finde und was ich auch in den Workshops immer wieder rüberbringe, wir haben halt Stand heute und auch nicht in absehbarer Zeit eine echte künstliche Intelligenz, die selbstständig sinnvoll irgendwie die Arbeiten verrichtet sozusagen. Das heißt, und das wird doch jeder mal, der mal versucht hat, mit ChatGPT ein Buch zu schreiben oder sonst wie, der wird feststellen, je länger die KI für sich alleine irgendwas macht, desto chaotischer wird's. Das heißt, was ich persönlich wichtig finde und was auch für die nächsten Jahre, glaube ich, der Prozess sein wird, bis wir irgendwann mal wirklich den Terminator haben. Und das dauert wahrscheinlich länger, als wir alle glauben. Hoffe ich zumindest. Was da wichtig ist, halt dieser Co-Prozess. Das heißt, es muss eigentlich immer eigentlich ein Dialog sein zwischen einem Menschen und der künstlichen Intelligenz. Das heißt, immer einen kleinen Schritt weiter und den nimmt es uns ab. Und dadurch haben wir halt auch diese Effizienzsteigerung, dass uns halt im besten Fall vielleicht 30, 50% der Arbeit abgenommen wird, aber halt es nicht mehr, weil wenn der KI-Anteil zu groß wird, wird da auch irgendwann der Halluzinationsanteil und der Qualität, also da fällt dann auch irgendwann Qualität weg sozusagen. Also KI. Das, was wir gerade haben mit ChatGPT und Co., ist eine wertvolle Ergänzung für den Alltag. Richtig eingesetzt kann es uns extrem viel helfen. Aber falsch eingesetzt kann es uns halt auch eine Menge Arbeit machen, weil den Mist dahinter wieder aufzuräumen ist halt auch nicht einfach. Und deswegen die gute Nachricht ist, es werden erstmal nicht so viele Jobs dadurch quasi, ich sage es mal, verändert werden, sondern man kriegt erstmal Hilfe. Und das wird meiner Meinung nach auch so eine Zeit lang so bleiben. Also auch ein GPT-5, wenn das dann rauskommt, wird hoffentlich nicht komplett eigenständig denken können. Es wird vielleicht einen größeren Kontext abkönnen und dadurch vielleicht nochmal das eine oder andere länger selbstständig bearbeiten können. Aber dieses KI-Nurturing, das man momentan machen muss, das wird auch in Zukunft erstmal nötig sein. Und ich weiß gar nicht, ob der Ansatz, den wir gerade haben mit dem statistischen Text generieren, ob uns das langfristig hilft oder ob wir nochmal so zwei, drei andere Sachen erfinden müssen, damit wir wirklich dann so eine selbstständig arbeitende KI haben. Das ist mal dazu. So, und die Frage war jetzt aber irgendwie, was noch
Der
zusätzlich müsste.
ganzheitliche Ansatz, der, also ne, was muss da alles bei beachtet und betrachtet werden? Also ne, ich habe gerade schon so gesagt, der Mensch natürlich zum einen, ne, es ist nicht nur die Technik, die man irgendwie implementiert, sondern es sind ja viel mehr Dinge, die man dann beachten muss, wenn man KI im Unternehmen jetzt wirklich produktiv einführen will.
Ja, ich meine, es ist ja nicht von ungefähr, dass auch bei FME quasi es nicht eine KI-Abteilung gibt, sondern quasi jede Abteilung bei uns sich mit ihren Themen, mit dem Thema, was ist quasi das KI-Add-on bei uns sozusagen beschäftigt. Und ähnlich ist es auch bei den Kunden. Es ist nicht damit getan, dass irgendwie in der IT-Abteilung jetzt plötzlich welche Leute KI machen, sondern wie ich halt sagte, so, ne, es ist die Befähigung vom Unternehmen gesamt, auch von jedem Einzelnen, dass er ein Verständnis hat und auch Angst genommen wird. Und dann geht es sozusagen auch dahin zu gucken, wie kann man die Fachlichkeit und die Co-Piloten quasi zusammenbringen und so weiter. Also man muss das ganze Unternehmen betrachten und KI da reinbringen und sehr vielen Leuten reden. Und das ist je nach Unternehmen auch extrem unterschiedlich sozusagen.
Ja, okay. Ich glaube, wir können auch langsam zum Ende kommen. Wo mich jetzt tatsächlich im privaten Kontext letztens wieder KI komplett umgehauen hat, war in
Hab's
Kontext
gesehen.
natürlich, genau. Du hast es gesehen, ich musste es dir direkt schicken.
Ich fand's auch schön. Aber
War,
erzähl mal.
ja genau, war im Kon also war natürlich im Zusammenhang mit VR. Und das ist ja auch irgendwie jetzt schon viel besprochen, dass dann irgendwie KI in Computerspiele Einzug hält, ne? Dass ich natürlich mit Personen auf einmal sprechen kann, die dann irgendwie individuell auf meine Frage antworten und nicht vorgegebene Antworten nur geben können. Und in dem Spiel, was ich da jetzt hatte, das ist so eine Reise-App, ich kann irgendwie verschiedene Orte besuchen, die 3D gescannt sind, die einfach mal, also du kannst dich da drin echt verlieren, weil die sehen einfach sowas von perfekt aus auf der Quest 3, fotorealistisch, Hammer. Und dann hast du so ein Walkie-Talkie. Und dann stellst du einfach deine Fragen. Und die KI dahinter weiß halt, wo du bist. Also natürlich nicht, die weiß nicht, dass du in deinem Wohnzimmer
Ja,
bist, sondern
klar.
die weiß einfach, okay, du bist jetzt da,
In den
ich,
Rocky Mountains
genau,
und
Rocky Mountains. Und dann kannst du fragen, ja, was leben hier für Tiere? Was ist hier für eine Historie an dem Ort? Welche, also keine Ahnung, ich war dann in Finnland, da war dann so ein Ort, wo irgendwie die Wikinger früher irgendwelche Rituale abgehalten haben. Das hat er mir dann einfach alles erzählt.
ja, cool.
Und das war einfach total abgefahren, weil da du so da eintauchen konntest und so ein einfaches Erlebnis. Ich bin in einem 3D gescannten Raum, also an einem 3D gescannten Ort ist auf einmal eine Reise und eine Reiseführung komplett individuell. Ja, jemand anders stellt da ganz andere Fragen. Das ist,
Ja, und
also,
davon wünsche ich mir eigentlich noch
ja.
mehr Sachen. Ne? Also das Thema Kontext und so weiter, guck mal, diese Smart Glasses zum Einsatz und so weiter, weil das fehlt so oft und da bin ich sehr gespannt, was da noch für Produkte kommen werden.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Tobi, für deine ganzen Einblicke ins Thema KI.
Ja, sehr gerne.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich denke, KI wird uns die nächsten Folgen immer mal wieder begleiten. Dann, ja, macht's gut, euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.